Wir sind heute noch in Jesaja 53. Wir sind letztes Mal bis Vers 9 gekommen. Des Zusammenhangs wegen lesen wir nochmals das ganze Kapitel, aber setzen dann bei den Versen 9 und 10 mit der Auslegung ein. Also eigentlich beginnt das Kapitel in Kapitel 52, Vers 13.
Ja, okay. Dann lese ich ab Kapitel 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie das Lamm, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Danke. Wir haben in Vers 9 die Prophetie gesehen in Bezug auf das Grab des Herrn. Das Grab eines Gesetzlosen, das wäre die Verbrennung gewesen. Das ist auch der Grund, warum man so wenig Überreste von Gekreuzigten je gefunden hat durch die archäologische Ausgrabungsarbeit. Ich Ich habe das letztes Mal schon erwähnt, es ist ein einziger Überrest von einem Jochanan in Jerusalem, der doch normal bestattet wurde. Seine Gebeine wurden in einem Ossuarium, das ist ein steinerner kleiner Sarg, gefunden bei Ausgrabungsarbeiten im Zusammenhang mit Straßenbau. Da hat man eine Grabeshöhle aus dem 1. Jahrhundert entdeckt, mit zahlreichen solchen Ossuarien und eben eines von einem Gekreuzigten. Beim Fersenknochen war der Nagel der Kreuzigung immer noch drin. Den hat man nicht mehr entfernt. Und die Unterschenkel waren zerbrochen. Also so wie bei den Mitgekreuzigten in den Evangelien. Da wurden ja nach Johannes 19, um ihren Tod zu beschleunigen, dass sie noch vor Einbruch der Nacht und vor dem Beginn des Schabbats sterben würden, haben die Soldaten ihnen die Beine mit Hammerschlägen zerschlagen. Dann konnten sie nicht mehr abstehen, um die Lunge zu füllen, und verstickten nach 3 Minuten. Und das war bei diesem Jochanan eben auch der Fall. Aber sonst hat man nie Überreste gefunden, weil man solchen Menschen, die schlimmste und auch die schändlichste Todesart erleiden mussten, eben gar kein Grab geben wollte. Übrigens, im römischen Recht war das so, römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, auch wenn sie schlimme Kriminelle waren. Das war also nur für die Menschen der zweiten Klasse, für Barbaren, für Menschen, die eben einfach unterworfen waren, aber keine Bürger des römischen Reiches. Das war übrigens auch der Grund, warum Paulus nicht gekreuzigt wurde. Im Jahr 66, 67 wurde er durch Kaiser Nero enthauptet in Rom, weil er das römische Bürgerrecht hatte. Aber Petrus, der ja in der gleichen Zeit auch hingerichtet wurde durch Nero, auch in Rom, wurde gekreuzigt. Und zwar mit dem Kopf nach unten, wie das außerbiblisch überliefert ist. Und der Herr hatte ja die Kreuzigung ihm angekündigt. In Johannes 21, als Petrus die Frage stellte, was ist mit Johannes? Und er sagt, was geht das dich an? Folge du mir nach. Und dann sagt der Herr dem Petrus, du hast dich früher selber gegürtet, hast auch selber deine Entscheidungen gefällt, wo du hingehst, aber es wird so kommen, dass ein anderer dich gürten wird, und du wirst deine Hände, die Arme ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und dann schreibt Johannes, in Johannes 21, dies sagte er, andeutend, welches Todes er sterben sollte, um Gott zu verherrlichen. Also das nur so ganz allgemein als Hintergrundinformation zur Kreuzigung. Aber mit dem Tod des Herrn Jesus und dem Speerstich des Soldaten, von da an ließ Gott keine weitere Schändung mehr zu. Und so hat Josef von Arimathäa, einer der höchsten Priester, wie wir das letztes Mal ja gesehen haben, der aus diesem Gremium der Ratsleute stammte, das waren etwa 14 Priester unterhalb des hohen Priesters, dieser Josef von Arimathäa, dieser reiche Mann, hat sein eigenes Grab dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und der Prophet begründet, wieso?
Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist.
Jawohl. In den Psalmen steht, alle Menschen sind Lügner. Das müssen wir unterschreiben. Und einer ist so anders. Kein Unrecht begangen, kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Der Jesus konnte auch sagen, auf die Frage, wer er sei. Johannes 8, können wir kurz aufschlagen. Johannes 8, 25. Es geht auch um eine Auseinandersetzung mit den Führern des Judentums damals. Liest jemand vor?
Da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen,
Also der Jesus konnte sagen, das, was ich spreche, entspricht genau dem, was ich bin. Seine Worte gingen nicht über seine Taten hinaus, waren völlig deckungsgleich. Und wir kennen ja diesen üblen Spruch, Worte sind da, um Gedanken zu verbergen. Aber der Herr konnte sagen, er ist genau das, was er spricht. Eine völlige Übereinstimmung, völlige Kongruenz. Und jetzt gehen wir zu Vers 10. Und da sehen wir nun eine ganz wichtige Seite in dem Leiden des Herrn, die viel zu wenig beachtet wird, obwohl sie von grundsätzlicher Bedeutung ist. Die meisten Menschen sind sich bewusst, dass der Herr unbeschreibliche Qualen und Schmerzen von Seiten der Menschen erlitten hat. In all diesen Misshandlungen vor der Kreuzigung, das haben wir auch etwas besprochen letztes Mal, und durch die Kreuzigung selbst. Das ist unvorstellbar. Übrigens, ich habe schon erklärt, dieser archäologische Fund aus Jerusalem machte deutlich, dass die Nägel in den Füßen eben nicht so vorne in die Füße, in die Oberfläche geschlagen wurden, wie man das auf mittelalterlichen Bildern sieht. Die sind alle historisch von dem her falsch. Das wusste man einfach nicht mehr, wie das war. Aber dieser Fund hat gezeigt, nein, seitlich in den Fersenknochen. Sodass man also als Gekreuzigter den Stamm zwischen den Beinen hatte und seitlich über die Fersen fixiert wurde. Und das lässt einen natürlich gerade denken an die erste messianische Prophezeiung in 1. Mose 3, wo Gott zur Schlange, zum Satan sagt, der Same wird kommen und dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen, stechen. Also die Schlange beißt ja nicht, die Schlange sticht mit dem Giftzahn. Ja, und wie war das mit den Händen? Würde man in die Handfläche hinein nageln, dann würde unter dem Gewicht des Gekreuzigten das Gewebe dadurch reißen. Das geht nicht. Also man müsste das genau im Übergangsbereich zwischen Handfläche und dem Ansatz des Unterarms, dort wäre es stabil. Und da an dieser Stelle geht ein Nerv durch. Wenn man den verletzt, löst das einen der schlimmsten Schmerzen aus, die es überhaupt gibt. Und das verstehen wir in einer gewissen Hinsicht, was diese Qualen waren von Seiten der Menschen. Aber was sagt uns nun Vers 10? Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das, was die Menschen dem Herrn angetan hatten, das hatte keine einzige Sünde gesühnt, sondern das war der Beweis der Bosheit und Verdorbenheit der Menschheit schlechthin. Aber in den Stunden der Finsternis, als der Herr am Kreuz war, da hat Gott ihn mit unseren Sünden beladen. In seiner Allwissenheit wusste er auch, was die Sünden von Menschen, die in der Zukunft an ihn glauben würden, sein würden. Und so hat Gott in seiner Prognosis, in seiner Allwissenheit und in seiner Vorausschau damals vor fast 2000 Jahren alle Sünden der zukünftigen Gläubigen auf seinen Sohn legen können. Und zweitens wurde der Herr dann zur Sünde gemacht. Das müssen wir unterscheiden. Lesen wir zuerst 1. Petrus 2. Im Zusammenhang ab Vers 16 geht es um Haussklaven, die von ihren Herren ungerecht behandelt werden. Und Petrus erklärt, wie bekehrte Sklaven, wie die in solchen Situationen gottgemäß, dem Evangelium gemäß reagieren sollen. Und da in diesem Zusammenhang kommt es zur Belehrung in Vers 21. Liest jemand bis 25?
dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt.
Also, Moment noch. Hier wird also gesagt, wir Gläubige müssen mit Leiden um unseres Glaubens willen rechnen. Und der Herr selber hat ja das Beispiel gegeben, indem er einen Weg der Leiden von Seiten der Menschen gegangen ist. Darin können wir ihn als Beispiel sehen und in seinen Fußstapfen nachfolgen. Aber wenn es um die sühnenden Leiden geht, stellvertretenden Leiden, da können wir ihm nicht folgen. Und das kommt nachher in diesem Text. Ja, bitte weiter.
Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden.
Das ist ein Zitat aus Jesaja 53. Sehen wir, direkt auf Vers 9 Bezug nehmend. Weiter.
Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet.
Etwa auch in den Evangelien wird ja einfach gesagt, wie diese Kriminellen, wie die gekreuzigt wurden. Und der Bibeltext ist ja immer sehr knapp und beschreibt nicht unnötig Dinge, die irgendwie die Sensation befriedigen könnten. Aber wir müssen uns im Klaren sein, wenn diese Kriminellen gekreuzigt wurden, die haben so geschrien, wie keiner von uns das ertragen würde, das dazu zu hören. Aber nicht nur geschrien, die haben geflucht und und gedroht. Ja, das, was sie noch konnten, ja, mehr konnten sie nicht. Und darum musste das einen unglaublichen Eindruck gemacht haben auf diese Soldaten, als der Herr gekreuzigt wurde und eben ihnen nicht drohte und nicht widerschallt, also nicht irgendwelche Ausdrücke zurückgegeben hat, wenn die Soldaten ihn gelästert hatten. Ja, bitte weiter.
Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
Ja, das ist wieder ein Zitat aus Jesaja 53. Durch dessen Striemen ihr heil geworden seid.
Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen.
Auch da haben wir wieder eine Anspielung auf Jesaja 53, nämlich Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und er sagt, ihr ginget, jetzt wendet ihr es auf die Adressaten an, die den Brief bekamen, denn ihr ginget in der Irre wie Schafe, aber jetzt seid ihr umgekehrt zu dem Messias, der hier Hirte und Aufseher der Seelen genannt wird. Und so müssen wir diese beiden Arten von Leiden unterscheiden, also die Leiden von Seiten der Menschen, wo wir dem Beispiel des Herrn folgen können, wenn wir denken an Petrus, der sogar wirklich gekreuzigt wurde, aber wie Johannes 21 sagt, durch seinen Märtyrertod Gott verherrlicht hatte. Also wie er wirklich da auch dem Beispiel des Herrn gefolgt war. Aber wenn es geht um diesen Aspekt, dass der Herr eben unsere Sünden auf dem Holz getragen hat, da ist der Herr allein. Da gibt es keine Parallele. Und da sehen wir auch schon im Alten Testament, es gab einen Moment, wo man hätte denken können, irgendein Mensch, irgendein besonders guter Mensch, besonders auserwählter Mensch, könnte das Opfer werden. Nämlich, wo hätte man das fast meinen können?
Vielleicht Isaak?
Bei Isaak, dem Sohn des auserwählten Abraham, der Stammvater des Volkes Israel und auch Vorfahre des Messias werden sollte. Und im letzten Moment hat Gott Isaak verschont, um deutlich zu machen, ein Mensch, der selber gesündigt hat, kann nicht für Sünder sterben. Es ging einfach darum, offenbar zu machen, dass Abraham in seinem Glauben so weit gekommen war, dass er bereit war, das Höchste, was er hatte, herzugeben, wenn Gott es will. Und das war ja nicht nur einfach ein Kind haben, das war ja viel mehr. Abraham musste 25 Jahre warten auf die Verheißung Gottes, bis dieser Nachkomme kam. Aber mit der Geburt Isaaks war endlich klar geworden, wie soll das gehen, dass das Volk Israel, das auserwählte Volk, einmal von ihm abstammen würde. Und dann kommt diese Aufforderung, Isaak, bevor er noch selber Nachkommen hatte, zu opfern. Aber das war eben, um deutlich zu machen, es gibt niemanden, der in den Riss treten könnte. Und auch in Hesekiel 22, wenn wir das kurz noch dazu aufschlagen, sehen wir, es geht einfach nicht mit irgendjemandem. Hesekiel 22, Vers 30.
Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und von mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen.
Ja, hier geht es um den Riss, grundsätzlich zwischen Gott und Mensch. Und weil Gott gerecht ist, muss er den Sünder, im Zusammenhang geht es um das Volk Israel, muss er bestrafen. Und nun hat Gott einen Mann gesucht, der da in den Riss zwischen Gott und Menschen treten könnte. Damit die schuldigen Menschen verschont werden könnten. Weil Gott das Gericht ja nicht ausüben möchte. Aber es ist der Konflikt, Gott ist gerecht, er muss das Böse bestrafen. Aber Gott ist Liebe, er möchte den Sünder verschonen. Und so geht es nur durch einen, der in den Riss tritt. Aber ich fand keinen. Wenn wir schon in Hesekiel sind, schlagen wir noch Kapitel 14 auf. Verse 12 bis 14.
Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Untreue begeht, und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Staat des Brotes zerbreche und Hunger hineinsende und aus ihm Menschen und Vieh ausrote, und diese drei Männer wären in seiner Mitte, Noah, Daniel und Hiob, es würde um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr, Herr.
Also hier werden ganz besondere Männer vorgestellt. Noah, der gerecht war unter seinen Zeitgenossen, sagt 1. Mose 6, ein Mann, der wirklich gottgemäß vollkommen gelebt hat. Also vollkommen heißt nicht sündlos, aber sein Leben war geprägt von einer völligen Hingabe und einem völligen Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Noah hätte nicht in den Riss treten können. Und dann Hiob, auch er war ein herausragender Mann, der in seinem Leben eine unglaubliche Gerechtigkeit bewiesen hatte. Er hätte auch nicht in den Riss treten können. Und Daniel, ein Mann, von dem in der Bibel keine einzige Sünde berichtet wird. Allerdings in Kapitel 9, wo er sich mit dem Volk Israel vereinigt und Buße tut für das ganze Volk, da bekennt er nicht nur einfach die Sünde des Volkes, sondern er bekennt seine eigene Sünde. Er war auch nicht vollkommen. Und so konnte auch selbst ein Daniel nicht in den Riss treten. Und so war es der Einzige, der es konnte, der Sohn Gottes. Und da kommen wir jetzt eben auf diesen wichtigen Punkt in Jesaja 53, 10, dass Gott ihn in den Stunden der Finsternis geschlagen hat. Also das Gericht, das wir verdient hätten in Ewigkeit im Feuersee, dieses Gericht kam über Gottes Sohn in den drei Stunden der Finsternis, wo Gott ihn verlassen hatte. Und darum haben wir auch im Psalm 22 schon früher gesehen, diesen Ruf des Erlösers am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen, weil er sein Sohn mit unseren Sünden, also unseren konkreten Tatsünden, identifiziert hatte. Und jetzt kommt noch 2. Korinther 5 dazu. 2. Korinther 5, 21. Könnte das jemand gerade vorlesen? Jawohl, also hier wird etwas anderes gesagt als in Petrus. In Petrus steht, dass er unsere Sünden an oder in seinem Leib getragen hat auf dem Holz. Aber hier wird gesagt, er wurde zur Sünde gemacht in der Einzahl. Und im Neuen Testament ist sehr oft der Begriff die Sünde in der Einzahl eine Bezeichnung nicht für ein bestimmtes Vergehen, für eine bestimmte Tatsünde, sondern es bezeichnet die verdorbene Natur des Menschen, die seit dem Sündenfall von Adam durch alle Generationen vererbt worden ist. Und hier wird also ausgesagt, dass der vollkommene Sohn Gottes als Mensch zur Sünde gemacht wurde. Das heißt, Gott hat ihn juristisch am Kreuz so behandelt, als wäre er die Quelle für alle Tatsünden gewesen in unserem Leben. Und dafür hat Gott ihn zerschlagen. Ja, zwischendurch wollte jemand etwas fragen.
Im zweiten Bezug auf 1. Petrus 2, die wir vorhin angeschaut haben, haben wir ja gelesen, durch dessen Streben ihr geheilt worden seid.
Ja.
In gewissen charismatischen Bewegungen wird ja gelehrt, dass das der Beweis ist, dass diese Stelle lehre, dass durch seinen Streben uns Heilung zugesprochen wird. Dass da ein gewissen Tausch am Kreuz stattgefunden hat. Und meine Frage ist,
es ist ja so, wir haben ja Jesaja 53, Vers 4 letztes Mal angeschaut, wo es heißt, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Oder wie Luther übersetzt, wer hat gerade Luther hier? Mit Krankheiten. Wer hat das? Ja, bitte, wie heißt es dort? Wer könnte es vorlesen aus der Luther-Übersetzung?
Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.
Jawohl, also da geht es um das Tragen der Krankheiten. Und speziell dieser Vers wird in der charismatischen Lehre benutzt, um zu sagen, Christus habe nicht nur unsere Sünden getragen, sondern unsere Krankheiten. Und deshalb müsse ein Christ eigentlich nicht mehr krank werden. Aber wir haben dann letztes Mal gesehen, diese Stelle wird im Matthäusevangelium, Matthäus 8, zitiert und bezogen auf das Leben des Herrn Jesus. Wie er im Zusammenhang mit dem, wie er mitgelitten hat, also die Kranken gesehen hatte. Er hat sie geheilt und da habe sich eben erfüllt, das ist Matthäus 8, Vers 17, was durch Jesaja gesagt ist, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und da haben wir eben letztes Mal gesehen, diese Stelle wird also im Neuen Testament vom Heiligen Geist selber, der Matthäus inspiriert hat, auf das Leben des Herrn bezogen und nicht auf das Kreuz. Also es geht da in diesem Vers 4 darum, dass der Herr innerlich das mitgetragen und mitgelitten hat, all die Folgen der Sünde, die eben auch in Krankheit besteht. Und dann wird es eben anders ab Vers 5, dort geht es ganz klar ums Kreuz. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Also er wurde zerschlagen, damit uns durch seine Streben dann Heilung wird. Aber da geht es eben um die Heilung von der Sündenkrankheit, die noch viel schlimmer ist als die körperliche Krankheit. Aber die Bibel sagt nicht, dass der Herr die Krankheit am Kreuz getragen hätte. Und es gibt auch die Behauptung, er hätte alle Krankheiten gehabt am Kreuz. Das stimmt nicht. Und ich habe das auch schon so gehört, dass jemand behauptet hätte, er hätte AIDS gehabt am Kreuz. Das ist natürlich lästerlich. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass er unsere Sünden getragen hat am Kreuz und dass er zur Sünde gemacht worden ist. Natürlich, dadurch, dass der Herr Jesus eben dieses Erlösungswerk vollbracht hat, hat er auch die Macht des Todes besiegt, die eine Folge der Sünde ist. Und er hat die Grundlage gelegt, dass schließlich diese ganze Schöpfung neu werden wird. Davon spricht Kolosser 1, dass alle Dinge durch ihn versöhnt werden sollen. Können wir das kurz aufschlagen? Übrigens nicht alle Personen, sondern alle Dinge. Das ist ganz wichtig. Da geht es nicht um Allversöhnung, sondern es geht um die Erneuerung der Schöpfung. Kolosser 1, Vers 18 bis 20. Er liest.
Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln.
Ja. Also hier wird gesagt, durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Wie gesagt, nicht alle Personen, sondern alle Dinge. Und die Bibel sagt ganz klar, dass nicht alle Menschen gerettet werden. Aber das bedeutet Folgendes, dass die ganze Schöpfung neu gemacht wird. Und da muss ich vielleicht erklären, das Wort versöhnen im Griechischen, hier ist es apokatalasso. Also apo, das heißt weg, kata heißt herab. Und alasso, das heißt umwandeln. Das normale Wort für versöhnen ist katalasso. Hier ist es einfach noch verstärkt. Also weg, herab. Und dann alasso heißt umwandeln. Also katalasso, versöhnen, heißt umwandeln. Ein Feind wird in einen Freund umgewandelt. Die alten Griechen haben das Wort auch benutzt, um Geld wechseln. Also von einer Währung in die andere. Das ist eben umwandeln. Und wenn es dann die Bedeutung hat, versöhnen, ist es eben eine Umwandlung von einem Feind in einen Freund. Übrigens, die Bibel sagt nie, dass Gott mit uns versöhnt worden ist. Er musste nicht mit uns versöhnt werden, sondern wir sind Feinde. Und wir mussten mit Gott versöhnt werden. Aber hier steht nun, dass alle Dinge versöhnt werden. Und da schwingt eben diese Grundbedeutung mit des Umwandeln. Und das erklärt uns noch deutlicher, wenn wir dazu Hebräer 1 dazu lesen. Hebräer 1, Verse 11 bis 12. Ja, und hier ist es so, dass Gott, der Vater, seinen Sohn anspricht. Ihm sagt, du, Herr, hast im Anfang, in 1. Mose 1, Vers 1, die Erde und das Universum, die Himmel erschaffen. Aber diese Schöpfung, dieses Universum wird untergehen. Er selber, aber der Sohn Gottes, bleibt immer derselbe. Und jetzt steht doch hier, sie werden veralten, wie ein Kleid und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Da steht jetzt alasso. Wenn wir noch die, also umwandeln. Katalasso, herab umwandeln, heißt dann versöhnen oder Geld umwechseln. Und jetzt sehen wir, also wenn dieses Universum aufgelöst wird, nach dem tausendjährigen Reich, dann wird es nicht einfach ins Nichts aufgelöst. Klar, in 2. Petrus 3 sagt Petrus, dass die Elemente werden dann im Brande aufgelöst werden. Das ist übrigens eine unerhörte Aussage. Zwar waren die alten griechischen Philosophen sehr weise, indem sie sagten, die ganze Materie ist aufgebaut aus Atomen, aus kleinsten Einheiten. Die nannten sie Atomon, das Unteilbare. Weil sie überzeugt waren, diese grundlegenden Teilchen, die kann man nicht mehr weiter aufspalten. Und jetzt schreibt der ehemalige Fischer aus Galiläa, Petrus, aber unter Inspiration des Geistes Gottes, dass wenn Gott diese Welt zu Ende gehen lässt, werden die Elemente im Brande aufgelöst werden. Und dabei braucht er übrigens nicht das falsche Wort Atomon. Wir sagen jedes Mal einen Fehler, wenn wir von Atomen sprechen. Da sagen wir immer, es sei unteilbar. Und dabei wissen wir ja genau, es geht. Aber dann wird gewaltige Energie und Feuer freigesetzt. Und Petrus benutzt also nicht das falsche Wort to atomon, sondern stoicheion. Das ist ein anderes Wort, das einfach das Grundlegende bezeichnet, aber nicht diese falsche Nebenidee drin enthält von unteilbar. Und er sagt, die Elemente, übrigens das Wort stoicheion kennen wir vielleicht von der Chemie her. Stoichiometrie. Das ist die Lehre der Zusammensetzung von Atomen zu Molekülen. Nicht wahr? Also Wasser ist zusammengesetzt aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und die Lehre, eben die Stoichiometrie, erklärt, wie eben Sauerstoff, und zwar 2O2, mit einem Wasserstoff H verbunden wird. Ja, das ist die Stoichiometrie. Und Petrus benutzt dieses Wort Stoicheion, die werden aufgelöst werden im Brand. Wie konnte er wissen, dass alles verbrennen kann? Selbst die unbrennbaren Materialien. Alles, sagt Petrus, wird im Brande aufgelöst werden. Und dann sagt er sogar noch in 2. Petrus 3, dass die Elemente zerschmelzen werden im Brand. Beides. Er benutzt das Auflösen und das Zerschmelzen. Es gibt ja eine zweite Methode, wie man Energie aus der Materie gewinnen kann. Nicht nur durch das Spalten der Atomkerne, sondern indem man Atomkerne zerschmelzt, miteinander fusioniert. Da spricht man von Kernfusion. Man nimmt ja an, dass die Sonne auf diese Weise die Energie liefert. Beides erwähnt er im ersten Jahrhundert. Und das wurde ja erst im 20. Jahrhundert in der modernen Physik, die klassische Physik hinter sich gelassen hat, entdeckt und dann umgesetzt. Das ist gewaltig. Und jetzt eben in Verbindung mit Hebräer 1 sehen wir, die Schöpfung wird nicht nur aufgelöst werden, sondern sie wird dann verwandelt werden. Alasso. Das heißt, Gott wird den kommenden neuen Himmel und die neue Erde nicht mehr aus dem Nichts erschaffen, sondern aus, kann man sagen, wie soll man ihm sagen, Grundsubstanz oder dessen, was in der Schöpfung da war. Aber es wird alles aufgelöst. Und die Atome werden bis aufs Letzte aufgelöst werden und dann macht Gott etwas völlig Neues. Und jetzt sehen wir eben dieses Alasso umwandeln und jetzt nur die Vorsilbe Katalasso und dann heißt es versöhnen. Also wörtlich herab umwandeln. Und so sagt Kolosser 1, dass eben durch das Werk des Herrn Jesus alle Dinge herab umgewandelt werden, um alle Dinge mit sich zu versöhnen. Das heißt also, diese Schöpfung wird völlig aufgelöst werden, so dass nichts mehr an die Spuren der Sünde von früher erinnern wird. Und so wird das in völlige Übereinstimmung mit Gott kommen. Nichts wird irgendwie noch erinnern an eine Feindschaft gegen Gott. Ja, es heißt ja in 2. Petrus 3 auch, alle Werke der Menschen werden verbrennen. Wenn wir denken, was die Menschen alles produziert haben in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und am liebsten hätten ja viele Dinge gestaltet, die für die Ewigkeit sind. Ja, das hätte man bei den Pyramiden in Ägypten fast denken können. Aber heute haben die auch riesige Probleme, dass die nicht kaputt gehen. Der Alterungsprozess ist dort ganz, ganz gefährlich eingesetzt. Aber das nur so nebenbei. Aber denken wir auch in der ganzen Kunst. Es gibt Kunst, die Gott verherrlicht. Aber es gibt so vieles in der Kunst. In der bildenden Kunst, plastischen, also Kunst in der Bildhauerei, in der Musik, überall, was Gott verunehrt. Und letztlich Ausdruck der Feindschaft gegen Gott ist. Bis hin zum Lästerlichen, wenn wir denken an gewisse moderne Theaterstücke. Aber das wird alles verbrennen. Und diese neue Welt wird keine Spuren mehr tragen von einer alten Feindschaft gegen Gott. Und so werden alle Dinge mit Gott versöhnt. Und warum? Auf der Grundlage des Erlösungswerkes des Herrn Jesus. Also nicht nur Menschen werden neu gemacht. Denn Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Aber die einzelnen Menschen, die mit Gott versöhnt sind, sind quasi wie Fremdkörper in dieser Welt, die noch voll Feindschaft ist gegen Gott. Aber sie weisen schon hin auf die neue Schöpfung, wie einmal alles mit Gott in Übereinstimmung gebracht werden wird. Und so kann man sagen, ist der Herr Jesus eben gestorben für unsere Sünden. Er hat sie an seinem Leib getragen. Und diese Heilung aus seinen Striemen, die wird einmal alle Bereiche betreffen, alles neu machen. Dann könnte jemand sagen, ja, aber dann, also könnte man doch sagen, ein Christ müsste nicht mehr, sollte nicht mehr krank werden. Denn das wären ja die Auswirkungen der Erlösung. Aber da müssen wir ganz konsequent denken. Dann dürfte er aber auch nicht mehr sterben. Denn der Tod ist ja die Folge der Sünde. Der Tod kam durch die Sünde des Menschen, sagt Römer 5, Vers 12, in die Welt. Ja, dann müssten Charismatiker konsequent sagen, ein Christ sollte auch nicht mehr sterben. Und komisch, sterben dürfen alle. Nur mit dem Krankwerden, da haben übrigens nicht alle sagen das, aber es gibt diese verbreitete Richtung, die sagt, sollte nicht sein. Ja, krank werden darf man, aber darf man nicht, aber sterben darf man. Das ist noch viel schlimmer als krank werden. Nein, es ist eine Frage der Zeit. In Römer 8 steht Folgendes. Lesen wir Römer 8, Vers 18.
Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll.
Also Paulus sagt, in diesem Leben haben wir als Gläubige Leiden. Das ist sehr allgemein gesagt. Jeder von uns könnte wieder von anderen Arten von Leiden sprechen. Aber das ist eine Zeit der Leiden und sie können sehr schrecklich sein, wenn wir denken an Petrus, der gekreuzigt wurde sogar. Und trotzdem sagt Paulus, der dann Jahre später geköpft wurde von Kaiser Nero, sagt, aber diese Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, mit dieser Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird, verglichen zu werden. Das wird alles in den Schatten stellen. Und dann geht er weiter, Vers 19.
Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit uns in Wehen liegt bis jetzt.
Also hier sagt Apostel Paulus, die ganze Schöpfung wurde nicht freiwillig, sondern das geschah eben wegen der Kronerschöpfung, wegen Adam, der den Bund mit Gott bewusst gebrochen hatte. Und da hat er die ganze Schöpfung mit ins Verderben gerissen. Und so kam Tod, Leid und Fluch in diese Schöpfung hinein. Und nicht nur in die Menschheit, sondern 1. Mose 3 macht deutlich, auch in die Natur, in die Pflanzenwelt, Dorn und Disteln werden speziell erwähnt, dann auch in die Tierwelt, die Schlange sollte mehr verflucht sein als alle Tiere des Feldes. Das heißt, die Schlange, über die Schlange kam ein besonderer Fluch, aber über alle Tiere kam ein Fluch. Und so sehen wir eben diese Folgen, diesen Fluch in der Schöpfung und auch diese Gesetzmäßigkeit von Fressen und gefressen werden. Und so sagt Paulus, die Schöpfung leidet. Es ist wie eine Frau in den Geburtswehen. Und da verstehen wir eben diesen Konflikt besser. Einerseits, wenn wir die Schöpfung anschauen, sehen wir in der Harmonie und Ordnung, sehen wir Gottes Größe und Herrlichkeit und Weisheit. Aber andererseits sehen wir all diese Dinge, die eben von Fluch sprechen. Und Darwin sagt in seinen eigenen Schriften, dass dieses Problem des Leidens, dass das entscheidend war, dass er, wenn er die Schöpfung sah, wie wunderbar sie ist, dann kam das über ihn, dieses Bewusstsein, es muss einen Schöpfer geben. Und sobald er an das Leiden in der Welt dachte, ging das wieder weg. Und hätte er auf Emma gehört, seine Frau, die konnte ihm das erklären. Der war also nicht einfach ein Schicksal, niemand hat ihm es gesagt. Und daran ist er gescheitert. Aber wir müssen das anerkennen, die ganze Schöpfung leidet und sie wartet auf den Moment, wo dann Christus kommen wird, um mit den Söhnen Gottes geoffenbart zu werden, also mit allen Gläubigen. Und dann wird im tausendjährigen Reich die Schöpfung weitgehend vom Fluch befreit werden, nicht vollständig, und dann in der neuen Schöpfung vollständig. Und jetzt lesen wir noch Vers 23.
Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes.
Jawohl. Also auch die Christen, die Erlösten, warten auf eine zukünftige Erlösung. Nicht auf die Erlösung der Seele. Das haben wir schon jetzt. Die Erlösung der Seele, des Geistes. Aber der Körper ist noch nicht erlöst. Also grundsätzlich ist der Tod besiegt, aber die Auswirkung dieses Sieges ist noch nicht angewandt worden. Grundsätzlich ist Christus gestorben, um alle Dinge mit Gott zu versöhnen, aber das wird erst später umgesetzt werden. Das ist auch dieser Unterschied, nicht wahr? Wenn ein Richter ein Urteil fällt, dann ist es de jure, klar, aber die Umsetzung des Urteils folgt dann noch, dass es de facto wird. Und so ist de jure der Tod ein besiegter Feind, aber de facto wird das erst später ausgeführt. Und so kann man das widerlegen. Und ich habe noch nie jemanden gefunden, der das widerlegen konnte. Also Römer 8 ist wirklich eine große Hilfe, um zu sehen, dass der Körper jetzt noch nicht erlöst ist und dass die Erwartung an Christ sollte gesund sein, immer, dass die völlig unbiblisch ist. Und man kann Menschen dadurch auch zerstören. Nicht wahr? Ich habe das erlebt, eine Frau im Rollstuhl, die ist zum Glauben gekommen und ging in eine charismatische Gemeinde und man sagte ihr jetzt, dass sie gesund werden könne. Und man hat das versucht und das ist nichts geschehen. Und dann sagte man eben, sie sei schuld. Sie wolle nicht glauben. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wie schrecklich das für mich wäre, im Rollstuhl zu sein, das ist ja schon etwas Unerhörtes, dass ein Mensch das akzeptieren kann und Ja, Vater sagen kann. Aber wenn dann noch Leute kommen und sagen, eigentlich bist du schuld. Du könntest, wenn du wolltest, aber du willst eben nicht wirklich. Und so kann man Menschen wirklich zerstören. Und da muss man sagen, das ist nicht eine Bagatelle, das ist wirklich eine Irrlehre, die den Glauben von Menschen zerstören kann. Ja?
Es gibt ja da eine Irrbewegung in Deutschland, Wort und Geist, die ja sehr bekannt ist. Und die benutzen genau diese Stelle hier in Römer 8. Ich habe mit einem Bekannten darüber geredet, der hat mir dann diese Stelle gezeigt, in Römer 8, und hat dann so so darauf hingewiesen, die Söhne Gottes, das seien dann in der Endzeit solche super geheiligte Christen, die quasi das Salz und das Licht sein werden für die Endzeit. Und viele Menschen werden dann darauf aufmerksam gemacht werden. Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich ungefähr ja, so erklärt, dass das nicht so sei, sondern dass das wirklich mit der Entrückung der Gemeinde, wenn sie wieder zurückkehrt, die verherrlichte Gemeinde, sie
ja.
wieder zurückkehrt auf die Erde, dann wird eigentlich diese Bibelstelle in Erfüllung gehen. Die haben da völlig ein Durcheinander.
Und dann kannst du ihm einfach sagen, ja, dort steht aber, dass dann die Schöpfung von ihrem Leiden befreit wird. Also dann sollen sie mal kommen. Wir sehen einfach noch nichts davon. Da muss man sie herausfordern. Ja, dann sollte jetzt eben alle Folgen der Sünde in der Schöpfung sollte verschwinden. Ja, wo seid ihr denn? Ja, haben die gesagt, die seien schon gekommen oder die kommen erst noch?
Sie sagen, sie kommen noch.
Ach so.
Sie seien jetzt dran, also diese Bewegung sei jetzt diese Art von Christen, die in der Endzeit ein Licht.
Ah ja, also sie warten noch darauf. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Ja, was kommen wird mit dieser Welt? Und dass gerade auch diese Endzeitwehen mit schweren Erdbeben und diese Schrecken vor der Meereswellen, vor denen die Menschen in Angst und Bedrängnis geraten. Und all diese vielen Zeichen, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, die werden sich noch mehr verstärken, bis dass der Herr Jesus kommt. Also das kann man sich ganz einfach widerlegen. Ja, gehen wir aber weiter zurück zu Jesaja 53. Wir sind ausgegangen eben von diesem schwer verständlichen Vers, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Jetzt schlagen wir noch auf Zacharja 13. Verzeihung, das sollte schon längst ausgeschaltet sein. Also, Zacharja 13, Vers 7.
Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscher. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen, und ich werde meine Hand...
Ja, bis dahin. Also, hier sagt Gott, Schwert, erwache wieder meinen Hirten. Und da geht es um das Schwert Gottes, das den Messias treffen sollte am Kreuz. Übrigens, der Jesus wird hier genannt, mein Hirte und der Mann, der mein Genosse ist. Genosse auf Hebräisch ist hier Amit. Und das hängt zusammen mit dem Wort in, das heißt mit, quasi auf gleicher Ebene. Der Amit ist ein Genosse, der auf gleicher Ebene ist. Also hier wird auch gleichzeitig die Gottheit Christi angedeutet, denn in Philipper 2, Vers 5 heißt es, dass im Christus Jesus es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich dann erniedrigt. Und so nennt Gott, der Vater, seinen Sohn mein Genosse, Amiti, also der mir Gleichgestellte. Das Schwert soll über ihn kommen. Und dann noch einen Vers, den wir schon früher mal behandelt hatten, Psalm 69. Da spricht David über die aus seinem Volk, die den Messias verfolgen würden. Liest jemand Psalm 69, Vers 27?
Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und vom Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie.
Jawohl, also hier wird gesagt, denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Also es geht um den, der von Gott selber geschlagen wurde, nebst dem, was die Menschen ihm angetan haben. Und darauf weist Jesaja 53 hin. Das sind die sühnenden Leiden des Herrn. Aber was uns am schwersten fällt in diesem Satz ist, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wie kann das sein, dass dieser Text sagt, dass es Gott gefallen habe, dies zu tun? Nun, es ist uns klar, dass es für den Vater das Schlimmste war, seinen Sohn zu geben. Darum ist ja gerade der Hingabe seines Sohnes der größte Beweis seiner Liebe. Wenn es in Johannes 3, Vers 16 heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt. Ja, wie also? Das Maß wird gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gerade darin wird ja das Maß der Liebe gezeigt, dass er bereit war, das Höchste und das Letzte zu geben. Und Römer 8, Vers 31 sagt, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und dort haben wir in Römer 8, Vers 32 eine direkte Anspielung auf 1. Mose 22. Denn dieser Ausdruck nicht geschont ist übernommen aus dem Text von 1. Mose 22, wo Gott zu Abraham sagt, dass er seinen Sohn nicht geschont habe, nicht vorenthalten habe. Und gerade 1. Mose 22 wurde eben deshalb geschrieben, um uns zu zeigen, was war das für Abraham, diesen Schritt zu tun, seinen Sohn zu geben. Das war das praktisch Unmögliche. Und damit wollte Gott uns alttestamentlich einen Hinweis geben, um zu sehen, wie schrecklich es sein sollte, dass der Vater, der ewige Vater, seinen ewigen Sohn als Opfer geben würde. Und trotzdem steht, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Der Grund ist der, es war nicht das Gefallen, dass der Sohn leidet, sondern das Gefallen war, dass der Sohn verlorene Menschen rettet. Das ist der Punkt. Und so gibt es eben ein unterschiedliches Gefallen. Der Herr Jesus sagt in Gethsemane, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Da könnte jemand auf die Idee kommen, der Wille des Herrn Jesus war dem Willen des Vaters entgegengestellt. Er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Nein, es war nicht die Freude des Herrn, dass er von Gott verlassen werden sollte, dass er, der Gerechte, mit unserer Sünde identifiziert werden sollte. Das war das Undenkbare. Das war nicht sein Wille. Aber es war der Wille des Vaters, dass Menschen gerettet werden. Und so ist das kein Gegensatz, sondern es geht um Unterschiedliches. Wenn der Herr sagt, nicht mein Wille, also nicht dieser Wunsch, nicht mit der Sünde identifiziert zu werden, sondern dein Wille, das ist der Wille, dass eben Menschen auf diesem Weg gerettet werden sollen. Das ist kein Kontrast, aber kein Widerspruch, sondern ein Kontrast von zwei Dingen, die gleichzeitig wahr sind. Ja, jetzt machen wir an dieser Stelle 20 Minuten Pause. Ja, gerade eine Frage zu Beginn, bitte. Das kann eben beides bedeuten. Aber eben das Leiden des Herrn unter der Hand Gottes umfasste nicht nur das seelische Leiden, sondern auch körperliches Leiden. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. In der Hölle werden die Menschen nicht als Seelen leiden, sondern als Einheit von Seele, Geist und Körper. Also die Hölle wird nicht nur ein seelisches, geistiges Leiden sein, sondern auch ein körperliches. Und das sehen wir aus Matthäus 10 sehr eindrücklich. Dort sagt der Herr seinen Jüngern, die in Gefahr standen, als Märtyrer für ihren Glauben zu sterben, folgendes. Matthäus 10, 28. Liest du gerade mal vor? Jawohl. Also hier wird ganz klar gesagt, Menschen werden als vollständige Menschen verloren gehen. Und das Gericht betrifft sowohl Seele als Leib. Und so hat der Herr unter der Hand Gottes gelitten, aber das umfasste alles. Denn er hatte das Gericht, das wir verdient hätten im Feuersee, das hat er auf sich genommen. Und darum kann man also nicht jetzt irgendwie von dem Wort zerschlagen ableiten, dass das sei jetzt beschränkt auf das Seelische, sondern es umfasst alles. Und was es umfasst, da müssen wir uns im Klaren sein, das werden wir nie erfassen. In alle Ewigkeit nie. Und darum wird das auch Gegenstand der Anbetung bleiben in alle Ewigkeit. In Offenbarung 5 sehen wir Johannes entrückt im Himmel und er sieht im Allerheiligsten im Zentrum den Thron Gottes mit der Bundeslade und den Cherubim, den vier darum. Und dann sieht er inmitten des Thrones den Herrn Jesus als das Lamm. Aber es heißt ganz klar inmitten des Thrones. Der Herr als das Lamm Gottes steht im Zentrum in der himmlischen Herrlichkeit und das für alle Zeiten. Niemand kann ergründen, was das für ihn war. Niemand kann ergründen, was es für den Vater war, ihn in dieses Gericht zu geben. Aber das wird Gegenstand der Anbetung Gottes sein in aller Ewigkeit. Denn das, was da geschehen ist, wird nie mehr wiederholt werden. Dort wurde am allerdeutlichsten, wer Gott ist, als Gott das Letzte gegeben hatte. Aber das wird sich nicht mehr wiederholen. Das war einmalig. Und darum steht auch in Römer 6, dass der Herr auferstanden nicht mehr stirbt. Er wird nie mehr sterben. Das ist absolut einmalig und einzigartig. Aber wir werden immer noch tiefer in diese Geheimnisse hineinkommen in alle Ewigkeit. Und das müssen wir auch bedenken, wenn der Herr in Verbindung mit der Einsetzung des Abendmahls sagt, an dem Vorabend, als die Schatten von Golgatha bereits auf ihn gefallen waren, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir sind in der Gefahr, das Gedächtnismahl für uns zu nehmen und fragen uns, was haben wir davon? Aber das ist eigentlich die falsche Einstellung dazu. Denn es geht wirklich darum, der Herr hatte den Wunsch, dass wir seiner Leiden gedenken und uns immer wieder neu vor die Herzen stellen, was das für ihn bedeutete. Ja, gehen wir weiter in Jesaja 53, Vers 10. Der nächste Satz, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird der Samen sehen. Ich habe letztes Mal schon erklärt, das Wort für Schuldopfer ist hier Ascham, das in Verbindung mit der Opferlehre in 3. Mose verwendet wird für das Schuldopfer, ich gebe nur die Stelle an, damit man einen Beleg hat. 3. Mose 5, Vers 6. Und er bringe sein Schuldopfer dem Herrn für seine Sünde. Also er bringe sein Ascham. Und da sehen wir, das möchte ich nochmal wiederholen, dass man bereits in alttestamentlicher Zeit in Israel verstehen konnte, dass der ganze Opferdienst eine symbolische Bedeutung hat. Und dass der Sinn der Opfer nicht in den Tieropfern begründet ist, sondern nur ein Hinweis ist, übrigens, seit dem Opfer Abels, wie ein ausgestreckter, flammender Finger, ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, der diese Opfer in seinem Opfer erfüllen würde. Und dann steht eben, wenn er dieses Opfer dargebracht hat, dann wird es eine Fortsetzung geben. So wird er Samen sehen. Was ist das? Samen? Nachkommen? Nun, in Johannes 12 hat das der Herr erklärt, was das bedeutet. Das war ganz kurz vor der Kreuzigung, was wir da in Johannes 12 finden. Der Herr kam nach Jerusalem. Zur Passafeier, aber das sollte die letzte Passafeier sein, an der er gekreuzigt würde. Und da lesen wir Johannes 12, vielleicht des Zusammenhangs wegen schon von Vers 20. Bis 24.
Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben
liebt. Ja, das reicht. Also, der Herr ist da in Jerusalem und es gab viele Nichtjuden, die auch nach Jerusalem kamen, weil übrigens der Ausdruck Griechen bezeichnet im Neuen Testament griechischsprachige Bürger des Römischen Reiches. Was ja üblich war im Osten des Reiches. Da war Griechisch die Weltsprache, nicht Latein. Also diese Griechen, diese Nichtjuden kamen in den Tempel und zwar, weil sie den Gott Israels anbeteten. Es gab damals in der römischen Welt viele Heiden, die genug hatten von diesen stupiden, ehebrecherischen und unmoralischen Götter der Griechen und Römer. Und bei vielen kam die Sehnsucht auf, einem ewigen, unendlichen, persönlichen Gott zu begegnen. Und da hörte man eben, dass die Juden einen gewaltigen Tempel haben zur Ehre genau dieses einen Gottes. Und so kamen sie dahin und der Herr sagt im Anschluss, eben jetzt ist diese Zeit gekommen, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde durch seine Leiden. Und dann sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Er vergleicht sich hier mit dem Weizenkorn, das man sät. Und ein Weizenkorn bleibt immer allein, wenn man es irgendwo aufbewahrt. Man muss es in die Erde legen. Und erst dann entsteht neues Leben. Und daraus entstehen dann viele Samen. Und so sagt der Herr, wenn er nicht sterben würde, wäre er wie ein Weizenkorn, das eben aufbewahrt wird, aber allein bleibt. Und wenn er aber sterben würde und dann begraben werden würde, dann würde daraus eine große Frucht entstehen. Und so weisen diese vielen Weizenkörner, die aus dem gesäten Weizenkorn hervorkommen, hin darauf, dass viele Menschen, die dann durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus gerettet werden, ihm als Volk zugerechnet werden. Und das wird hier gesagt, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird der Samen sehen. Noch ein Vers aus den Psalmen dazu, der das unter diesem Hintergrund plötzlich verständlich wird. Sehr schwieriger Vers. Und jetzt wird er plötzlich einfach. Psalm 126. Der letzte Vers. Das ist ein messianischer Vers, der auf den Erlöser hinweist.
eine Spinne und trägt den Samen zu säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seinen Garn.
Ja. Und interessant, dass es eben hier heißt, den Samen zum Säen. Und so ist der Herr hingegangen nach Golgatha, war bereit, in den Tod und ins Grab gelegt zu werden, in das Grab eines Reichen. Aber es war ein schwerer Weg. Und wir erfahren aus Hebräer 5, dass was da in Gethsemane genau geschehen ist, wir können das noch dazu aufschlagen, Hebräer 5, also Gethsemane wird nicht nur beschrieben in den Evangelien, sondern auch in den Briefen. Hier Hebräer 5, Vers 7. Liest jemand? Wer liest? Ja, also hier wird noch mehr erläutert, was in den Evangelien nicht so gesagt wird, dass der Herr dort also mit starkem Geschrei und Tränen gebetet hatte in Gethsemane. Die Evangelien sagen, dass er in einem Kampf war, als er betete und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Übrigens, das kennt man in der Medizin, aber nur in ganz, ganz extremen Fällen von unvorstellbarer seelischer Belastung ist das möglich, dass aus den Blutgefäßen Blut durch die Zellen austritt. Also das Blutschwitzen, das gibt es tatsächlich. Und eben der Herr sah, dass vor sich er zur Sünde gemacht werden und den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Und so hat er mit starkem Geschrei und Tränen gebetet. Und das wird in Psalm 126 beschrieben, er geht weinend hin, tragend den Samen zum Säen. Und übrigens, hier in Hebräer 5 ist es wichtig, dass man gut liest. Das heißt, da ihr sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu retten vermochte. Steht hier nicht, der ihn vor dem Tod zu erretten vermochte, sondern aus dem Tod. Im Islam benutzt man diesen Vers, um zu beweisen, dass die Aussage im Koran korrekt sei. Es gibt eine Stelle, die sagt, dass Jesus nicht gestorben sei. Also Jesus, im Koran ist es Isa. Dass Isa nicht gestorben sei, sondern einer, der ihm ähnlich ausgesehen, der ähnlich aussah, der sei gestorben, sei gekreuzigt worden. Und dann sagen sie, es steht ja im Hebräerbrief auch, eben der ihn vor dem Tod zu erretten vermochte und dann sei er erhört worden. Nein, die Bibelstelle sagt, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte. Der Herr schrie darum, dass Gott ihn nicht im Tode lässt. Und dafür ist er erhört worden. Und dann heißt es ja, haben wir gelesen, er sei erhört worden. Obwohl er Sohn war, habe er da in dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Das ist eine wichtige Sache. Der Herr war nie ungehorsam. Er konnte auch den führenden Juden sagen, Johannes 8, wer von euch überführt mich der Sünde? Und niemand konnte das sagen. Aber wieso heißt es hier, er hat den Gehorsam gelernt? Weil der Herr Jesus von Ewigkeit her als Sohn Gottes Gott gleich war. Er musste nie gehorchen. Und Gott nennt ihn Amiti, mein Genosse, mein Gleichgestellter. Zacharie 13 haben wir gesehen. Und er achtet es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Philipper 2, Vers 5. Und der Herr Jesus hat sich aber selber erniedrigt und hat eine Stellung der Unterwürfigkeit als Mensch eingenommen. Und darum sagt er auch in Johannes 14, der Vater ist größer als ich, weil er sich als Mensch unterstellt hat unter den Vater. Und so war das für ihn etwas völlig Neues. Er hat den Gehorsam gelernt, in dem Sinn, dass es für ihn eine neue Erfahrung war, zu gehorchen und nicht eben auf der gleichen Ebene wie der Vater zu bestimmen. Und noch etwas Wichtiges, es heißt hier, obwohl er Sohn war, habe er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Ich habe mir dieses Obwohl ganz speziell angemerkt in der Bibel. Es könnte ja jemand auf die Idee kommen, aber korrekter wäre doch, weil er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt. Nein. Der Herr Jesus ist ja von Ewigkeit her Sohn Gottes. Und als der ewige Sohn ist er Gott, dem Vater, nicht unterstellt. Erst dadurch, dass er Mensch wurde. Und als Mensch wurde er auch Sohn Gottes. In dem Sinn, dass Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir müssen seine Sohnschaft als Mensch unterscheiden von seiner Sohnschaft als Gott. Und hier geht es um den ewigen Sohn, von dem es heißt, eben obwohl er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt. Nicht wahr? Wir leiten ab von unserer menschlichen Erfahrung, ein Sohn gehorcht dem Vater. Ja, dann würden wir erwarten, eben weil er Sohn war, habe er den Gehorsam gelernt. Nein, obwohl er Sohn war. Wir müssen eben weiterdenken. Natürlich, der Sohn gehorcht dem Vater. Das ist bei jungen Söhnen normal, die zu Hause wohnen. Aber stellen wir uns mal vor, einen Vater, er ist 80 und sein Sohn ist 60. Ja, muss der 60-Jährige ihm gehorchen? Da geht es überhaupt nicht mehr um die Frage von Unterordnung, sondern diese Art von Sohn-Vater-Beziehung ist eine Beziehung der Liebe und der Wertschätzung. Da geht es gar nicht mehr um die Frage von Unterstellung. Das ist im Zusammenhang mit dem Jugendalter. Und so ist es hier also wichtig, obwohl er Sohn war, der ewige Sohn, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Ja, und in Hebräer 7, nur so als Hinweis, da wird ja Melchisedek erwähnt als Hinweis, bildlicher Hinweis auf Christus. Und da wird gesagt, von Melchisedek wird in 1. Mose 14 nichts gesagt über seine Geburt und nichts über seinen Tod. Plötzlich in der Erzählung in 1. Mose 14 tritt dieser Melchisedek, König von Salem, auf. Und dann heißt es in Hebräer 7, Vers 3, aber dem ohne weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes ähnlich gemacht oder verglichen, bleibt Priester auf immer da. Und das ist interessant, also hier wird nicht gesagt, dass er Christus verglichen wird oder dem Herrn verglichen wird, sondern dem Sohn Gottes verglichen. Und da geht es um die ewige Sohnschaft ohne Anfang, ohne Ende. Das muss man nebenbei, wenn wir schon diese Stelle aufgeschlagen haben. Und jetzt, es ging ja um diese Tränen und dieses Geschrei, starke Geschrei und Tränen. Psalm 126,6, er geht weinend hin, tragen den Samen zum Säen, er kommt jubelnd heim, er kommt heim mit Jubel, tragend seine Gaben. Das ist diese Freude, die vor dem Herrn lag. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, wir sollen unsere Augen richten auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der den ganzen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat und auch das Kreuz erduldet hat, wegen der vor ihm liegenden. Ja, wegen der vor ihm liegenden Freude. Und so hat der Herr gesehen, was die ganze Frucht, all die Ergebnisse seines Werkes, die kommen werden, das hat er gesehen in der Not des Leidens. Und darum, er kommt heim mit Jubel, tragend seine Gaben. Und als der Herr dann Maria Magdalena erschienen ist, am ersten Tag der Woche, das war der dritte Tag, der Auferstehungstag, da sieht er sie beim Grab und offenbart sich ihr, sie meint ja zuerst, er sei der Gärtner, und dann sagt der Herr ihr, sie soll jetzt zu seinen Brüdern gehen und ihnen sagen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Jetzt sind wir die neue Familie. Der Herr nennt die Erlösten seine Brüder. Und er gibt Maria Magdalena den Auftrag, diese Nachricht den Jüngern zu überbringen, dass jetzt diese Familie geschaffen ist. Da sagt er, dass gewissermaßen als der Erstgeborene vieler Brüder, wie er in Römer 8 genannt wird. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das ist dieser Same aus seinem Schuldopfer heraus. Ja, schlagen wir wieder auf, Jesaja 53. Jetzt kommt noch ein ganz interessanter Satzteil. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Dieser Ausdruck, die Tage verlängern, kommt so oft vor in den fünf Büchern Mose, im Zusammenhang mit dem Gesetz, dass Gott sagt, wenn ihr gehorsam seid, dann werdet ihr eure Tage im Land verlängern. Das heißt also Leben. Und im Idealfall war das ewig Leben. Denn in 3. Mose 19 wird gesagt, wer alle Gebote einhält, wird durch sie leben. Das war die Verheißung. Wer die ganze Tora einhalten kann, wird ewig leben. Aber die Tora war ja gegeben, um zu zeigen, dass wir alle Sünder sind und es nicht einhalten können. Aber diese Ankündigung, die Tage verlängern, das ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Und jetzt wird hier gesagt, nachdem er das Schuldopfer gestellt haben wird, das heißt also, er wird sterben, wie das Schuldopfer, das geschlachtet wird, dann wird er leben. Das ist ein Hinweis auf die Auferstehung Christi. Also der Messias musste leiden und dann seine Tage verlängern, leben. Du denkst, weil es heißt, dass er verlängert. Ja, ja, aber in den entsprechenden Sätzen in 5. Mose heißt es immer, wenn sie gehorsam sind, dann werden sie ihre Tage verlängern im Land. Also das bedeutet eben, die Person bleibt am Leben und kann im Land fortdauernd leben. Ja, und dann ist noch jemand Vers 11?
Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen.
Ja. Haben andere Übersetzungen etwas anderes als Frucht?
Lust
sehen? Was hat, gibt's? Fülle sehen? Licht? Das ist Elberfelder, Brockhaus. Ja, revidierte Elberfelder.
Also der Weiß unten, der erwähnt noch nicht.
Also das Problem ist das, nur in der Fußnote, aber steht ja noch etwas von Qumran.
Ja.
Und zwar?
Qumran und
Septuaginta.
Und Septuaginta, ja. Es ist so, im hebräischen Text steht nichts. Es steht weder Lust, noch Frucht, noch irgendetwas. Darum, in der alten Elberfelder ist dieses Wort Frucht kursiv gedruckt.
Wie bei mir in Klammern.
In Klammern. Mhm. Aber dann könnte ein Leser manchmal denken, vielleicht sind das unterschiedliche Handschriften. Aber in der alten Elberfelder wurden Dinge, die man als Übersetzer hinzugefügt hat, um es verständlich zu machen im Deutschen, hat man kursiv gesetzt. Dann weiß man, das ist nur als Verständigungshilfe, aber im Grundtext steht das nicht. Und da haben wir ein Manuskript in Qumran gefunden und dort steht Licht drin. Aber das hat natürlich ein Abschreiber hinzugesetzt. Eben durch von der Mühsal seiner Seele wird er sehen und sich sättigen. Da fehlt etwas, nicht wahr? Aber das ist also sekundär. Es steht nicht im Grundtext. Aber der Zusammenhang macht klar, es geht ja vorher darum, er wird das Opfer stellen und dann Samen sehen. Und dann wird eigentlich nochmal erklärt, eben von der Mühsal seiner Seele, als Resultat von all seinen Leiden, wird er ein Resultat sehen und sich daran sättigen. Da geht es also wieder um etwas, das man isst und davon einen Gewinn hat. Und darum passt natürlich Frucht besser als Licht, als Ergänzung. Ja, es geht darum, dass der Herr sich an den Erlösten, an diesen Samen, den er sieht, eben erfreut. Und da sehen wir in Hebräer 2 so schön, wo es heißt, wo der Herr Jesus sagt, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das ist diese Frucht der Mühsal seiner Seele. Wir denken immer nur im Allgemeinen daran, was der Herr für uns bedeutet und zu wenig, dass die Bibel sogar darüber spricht, was die Erlösten für ihn bedeuten. Siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Dann der nächste Satz, wer liest?
Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.
Jawohl. Also hier wird ausdrücklich gesagt, dass der Herr eben die Sünde auf sich nehmen wird und so als Sündopfer sterben würde. Und es fällt vielleicht auch auf, dass hier plötzlich nicht mehr in Vergangenheitsform gesprochen wird. Vieles in Jesaja 53 ist ja Vergangenheitsform. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und wir hielten. Also Jesaja hat das so beschrieben, wie schon erfüllt. Aber es war eine Prophetie. Und ich habe ja schon erklärt, früher in einer Bibelklasse, dass das hier das Phänomen ist, das man in der Grammatik nennt, prophetisches Perfektum. Dass die prophetische Vergangenheitsform, die sehr viel angewendet wird von den Propheten, etwas Zukünftiges, oft natürlich in der Vision, gerade geschehen, gesehen, wird dann in der Vergangenheitsform beschrieben und dadurch wird es viel lebendiger. Und Jesaja 53 ist auch so geschrieben, dass wenn einmal der Messias auf dem Ölberg kommen wird und der Drittel aus dem jüdischen Volk, der sich in der letzten Not der Drangsal bekehren wird, heißt es, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie wehklagen, sagt Zacharja 13. Das ganze Land wird weinen. Und dann werden sie eben Jesaja 53, so wie es da ist, werden sie als Gebet lesen. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch um unsere Übertretung willen war er verwundet. Aber dann hier in Vers 11 wird eben auf die Zukunft, schon Vers 10 am Schluss, wird es jetzt von Gott her zukünftig beschrieben. Da merkt also jeder, das ist eine zukünftige Prophetie. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und wird ihre Missetaten auf sich laden. Hier in diesem Satz haben wir in geballter Form die Lehre des Römerbriefes. Die große Frage des Römerbriefes ist die, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das war schon die Frage im Buch Hiob. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Nicht einer. Und der Römerbrief zeigt, es ist doch möglich. Nämlich durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus kann Gott alle Sünden hinwegtun. Und wer dieses Opfer im Glauben annimmt, wird von Gott gerechtfertigt. Darum haben wir im Römerbrief die Rechtfertigungslehre. Das bedeutet nicht rechtfertigen, das Wort bedeutet nicht gerecht machen, sondern gerecht erklären. Nicht wahr? Wenn jemand sich selber rechtfertigt, dann macht er sich nicht gerecht, sondern er sagt, ich war da schon richtig, ich habe da schon korrekt gehandelt. Aus dem und dem Grund, so rechtfertigt man sich. Also das Wort rechtfertigen heißt, jemanden als gerecht erklären. Und der Römerbrief zeigt, dann der Höhepunkt in dieser Hinsicht kommt dann in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und so erklärt der Römerbrief, jawohl, alle Menschen sind Sünder, alle Menschen erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, aber es gibt eine Möglichkeit, wie sie von Gott gerecht gesprochen werden können. Und das, was im Römerbrief so umfassend und detailliert auf wunderbare Weise dargestellt wird, wird hier prophetisch angekündigt. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und man kann auch übersetzen, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Denn das ist ja der Punkt im Römerbrief. Wir sind verloren, aber durch das Erlösungswerk kann Gott eben aus Sündern Menschen machen, die er als Gerechte betrachten kann. Und jetzt kommt noch Vers 12.
Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat.
Wenn wir diese einzelnen prophetischen Informationen, es lohnt sich eben manchmal, die erfüllten Prophezeiungen auszuzählen und zu sehen, wie konkret die Bibel die Dinge vorausgesagt hat. Jetzt allein in diesem Vers könnte man, wenn man hinten beginnt, eine Prophetie ist, er wird für die Übertreter Fürbitte tun. Die Erfüllung am Kreuz, anstatt so wie die anderen zu schreien und zu fluchen, hat der Herr gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23. Das Unbegreifliche tat er, und das war auch vorausgesagt. Dann von hinten her rückwärts, er aber hat die Sünde vieler getragen. Das heißt also, dass der Herr Jesus als Stellvertreter für die Sünden anderer sterben wird. Und drittens, den Übertretern wird er beigezählt werden. Und das hat sich darin erfüllt, dass er, der Gerechte, der Vollkommene, der keine Sünde tat, der Sünde nicht kannte und in dem keine Sünde ist, wie 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, 1. Johannes 3 sagt, da heißt es nun von ihm, er ist den Übertretern beigezählt worden. Und zwar, indem er mit zwei Kriminellen zusammen gekreuzigt wurde. Die Menschen, die von weit zusahen, dachten, drei Kriminelle, die den Tod verdient haben. Und das war eine tiefe Demütigung für den Herrn, mit solchen Menschen quasi auf die gleiche Stufe gestellt zu werden. Aber wird hier erklärt, weil er das eben gemacht hat, seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, das heißt, sein Blut gegeben hat. In 3. Mose 17 wird erklärt, dass das Blut der Lebewesen gilt als ihre Seele. Das Wort Nefesh kann manchmal einfach Leben bedeuten. Und manchmal bedeutet es das Ich, das Selbst. Wenn David sagt im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Meine Seele bedeutet dort mein Selbst. Ich soll den Herrn loben. Er macht sich selber Mut. Aber manchmal bedeutet Nefesh einfach Leben. Und 3. Mose 17 sagt, dass das Leben alles Fleisches ist im Blut. Und das ist uns klar. Was geschieht, wenn man das Blut vom Körper trennt? Ist man tot. Und hier steht also, dass der Messias in den Tod gehen wird, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und ausschütten weist ja auf Flüssigkeit hin. Das weist hin auf sein Blutvergießen. Und der Satz beginnt ja mit, darum werde ich ihm die Großen zuteil geben. Weil er eben diesen Weg der Leiden gegangen ist. Und das ist eine Prophetie auf sein zweites Kommen. Weil der Messias das erste Mal kam, um zu leiden, wird er das zweite Mal kommen als der Herrscher. Und er wird all die Macht über alle Großen dieser Erde wird er übernehmen. Ich glaube, wir können jetzt aufzählen, wer sind so die Großen auf dieser Erde? Es gibt solche, die waren gerade noch groß und sind jetzt abgetreten. Wie es in Daniel heißt, von Gott, er setzt Könige ein, setzt Könige ab. Aber es gibt immer noch eine ganze Reihe von Großen. Und wenn der Herr kommen wird, wird er die Macht über alle Länder der Welt übernehmen. Gott wird ihm also die Herrschaft über die Welt übergeben und die wird er mit Gewaltigen teilen. Das sind all die bekehrten Juden aus der Drangsalszeit, die dann als Minister in seinem Reich eingesetzt werden. Weil die Zeit eigentlich vorüber ist, möchte ich nur noch kurz hinweisen auf Jesaja. Da sieht man genau, wer diese Gewaltigen sind, mit denen er die Beute teilen wird. Lies jemand nur kurz Jesaja 32, 1 und 2.
Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren.
Das ist der Messias im tausendjährigen Reich. Aber nicht alleine wird er regieren, sondern...
Und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürren Gegenden, wie der Schatten eines gewaltigen Felsen im lechzenden Land. Da werden die Augen der Sehenden nicht mehr verklebt.
Ja, und so weiter. Also, hier wird der Messias vorgestellt. Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit. Und die Fürsten, das sind diese Gewaltigen, die er einsetzen wird aus dem Volk Israel als Minister. Und mit ihnen wird er die Macht, wird er die Beute teilen. Aber das wird alles eine ganz vollkommene Sache sein. Diese Politiker dann werden hier beschrieben. Und wenn man sich das anschaut, möchte man sagen, wo gibt es diese Politiker heute? Nicht wahr? Das heißt, und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind. Oder noch ein Vergleich. Ein Schutz vor dem Regensturm. Dritter Vergleich. Wie Wasserbäche in dürrer Gegend. Ah. Wenn man solche Leute wählen könnte in die Regierung. Aber das ist wirklich eindrücklich. Und ein vierter Vergleich, wie der Schatten eines gewaltigen Felsen in lechzendem Lande. Da verblassen all diese billigen Versprechungen, die oft vor Wahlen gegeben werden. Solche Leute bräuchte es. Und mit denen wird der Herr die Beute teilen. Und was jetzt klar wird aus diesem Vers 12, also das Herrschen des Messias, das wird später sein. Zuerst leiden und dann herrschen. So war also auch alttestamentlich klar. Der Messias muss zweimal kommen. Natürlich, es gibt die Stellen über den Herrschen, es gibt die Stellen über den Leidenden. Aber es wird sogar klar aus dem Alten Testament, wie die Reihenfolge ist. Zuerst der Leidende und dann später der Herrschende. Ja, wir müssen jetzt zum Schluss kommen, wollen noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in diesem wunderbaren Kapitel Jesaja 53 sehen, wie du den Heilsplan Gottes, der schon vor Erschaffung der Welt da war, wie du ihn erfüllt hast. Und zwar da, wo du in der Fülle der Zeit gekommen bist, um diese Erlösung zu schaffen. Wir danken dir, dass du dieses Werk getan hast. Niemand anders konnte es tun. Weder irgendein Mensch noch irgendein Engel. Nur du, der ewige Sohn Gottes, der dafür Mensch werden musste. Wir danken dir für deine Leiden. Wir danken dir für deine Schmerzen und für dein Sterben. Und möchten uns auch dir anbefehlen, jetzt für die weitere Zeit, dass du mit uns gehst, uns deinen Segen schenkst und uns als Licht in dieser dunklen Welt einsetzt.